Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Aktuell ist es bei mir wieder stressiger als sonst und deswegen bin ich so froh, dass wir wieder mit Koru zusammenarbeiten. Denn gestern Abend haben mich mal wieder die Tortellini von Koru gerettet mit ihrem fantastischen Sugo. Einfach himmlisch.
Oh, ich bin ein riesiger Koru-Fan, wie du weißt. Es ist einfach super praktisch. Weißt du, was mir während meiner Schwangerschaft so geholfen hat? Die Snackabteilung von Koru. Ich habe da so viele leckere Snacks und Riegel entdeckt, dass ich auch jetzt immer nur einen dabei habe für den kleinen Hunger zwischendurch.
Ja, und die Möglichkeit, dass es viele ihrer Produkte in Großpackungen zu kaufen gibt, ist super praktisch, wenn man nicht ständig alles nachkaufen muss.
Stimmt, das ist ein sehr großer Vorteil. Außerdem finde ich es klasse, dass man durch die größeren Mengen weniger Verpackungsmaterial verschwendet. Das tut nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt gut.
Und ist dir mal aufgefallen, wie vielfältig das Sortiment ist? Ob Pasta, Snacks, Nüsse oder Trockenfrüchte, alles gibt es in großzügigen Mengen. Das macht es viel einfacher, immer gut versorgt zu sein und für jede Gelegenheit das Richtige parat zu haben.
Genau, durch die Großpackungen hat man auch immer genug Vorrat für spontane Besuche.
Ja.
Oder eben, wenn man mal keine Lust hat, einkaufen zu gehen. Wenn ihr Koru jetzt auch mal testen möchtet, haben wir ein Goodie für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Gutscheincode COUCHGEFLUESTER 5% bei eurem Einkauf sparen.
Also schaut mal bei Koru vorbei und überzeugt euch selbst. Wir sind uns sicher, dass ihr Koru genauso lieben werdet wie wir. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Und zwar haben wir einen Themenwunsch bekommen auf unserem Instagram-Kanal.
Couchgeflüster.vienna.
Und es geht um das Thema Schwangerschaftsabbruch. Ich bin 25 Jahre alt und hatte vor kurzem eine Abtreibung. Es war eine schwere Entscheidung. Ich glaube, dass es wichtig ist, offen über dieses Thema zu sprechen, weil viele junge Frauen sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Mich würde interessieren, wie andere junge Frauen mit ihrer Entscheidung und den emotionalen Folgen umgegangen sind und welche Beratungsstellen gibt es eigentlich so in Österreich? Ich hoffe, dass meine Frage anderen Frauen Mut machen kann, offen über ihre Gefühle und Erfahrungen zu sprechen. Danke, dass ihr dieses wichtige Thema aufgreift.
Ja, das machen wir sehr gerne. Es steht schon sehr lange auch auf unserer Liste. Wir haben es uns schon so lange vorgenommen und waren ewig auf der Suche auch noch ExpertInnen, weil wir diese Folge auch nicht alleine bestreiten wollten und einfach euch auch gute medizinische Facts vermitteln wollten. Und ja, wir haben heute eine Expertin auch geladen zu diesem Thema. Und vorab noch ein paar Infos, die ich recherchiert habe. Es geht jetzt auch spezifisch um Österreich und Deutschland, weil ja ein Großteil unserer Community aus Österreich und Deutschland ist. Geschätzt werden in Österreich jedes Jahr zwischen 30.000 und 40.000 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Es gibt aber keine offizielle Statistik hierzulande, weil diese Eingriffe nicht meldepflichtig sind. In Deutschland werden jährlich rund 100.000 Abbrüche vorgenommen. Und eben weil diese Abbrüche immer noch wahnsinnig tabuisiert sind, werden wir uns heute diesem Thema widmen. Aber kurze Info vorab, weil wir ja auch eine Umfrage auf unserem Kanal gemacht haben und sehr viele Nachrichten zum Thema Missed Abortion bekommen haben. Also wenn ein Eingriff quasi dann notwendig geworden ist, weil ein abgestorbener Embryo oder Fötus eben nicht spontan abgegangen ist. Es wird jetzt in dieser Folge um den gewollten Schwangerschaftsabbruch gehen. Wir haben eben wahnsinnig viele Nachrichten auch zu dem bekommen. Also wir werden uns diesem Thema Missed Abortion definitiv nur mal in einer eigenen Folge widmen, nur dass ihr die Info habt. Aber es ist, glaube ich, auch so ein großes emotionales Thema und dem möchten wir dann einfach auch einen eigenen Rahmen bieten. Und jetzt zu unserer Gästin. Wir haben heute die liebe Frau Dr. Miriam Hall eingeladen. Sie ist Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wien. Und zudem ehrenamtliche Vorsitzende der AIDS-Hilfe Wien sowie Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung. Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Freut uns sehr, dass du Zeit hast und dass du mit uns heute diesen riesigen Fragenkatalog, den wir dir geschickt haben, durchgehen wirst. Ja, wir haben wirklich wahnsinnig viele Fragen auch bekommen. Also wir haben einige aus der Community eben zusammengetragen und einige, die wir gehabt haben, weil wir haben natürlich auch sehr viele Fragen zu diesem Thema. Und ja, ich glaube, wir starten gleich mal rein, oder Leonie?
Und zwar würden wir gern wissen, wie die statistische Lage in Bezug auf Abtreibungen in Österreich aussieht. Wer sind die Frauen, die überwiegend abtreiben und welche demografischen Merkmale weisen sie auf?
Also um dieses Thema, ja, gibt's ja viele Gerüchte und auch immer wieder die Forderung, dass das statistisch besser aufgearbeitet werden muss. In Wirklichkeit wissen wir sehr genau, wie es um die ungewollten Schwangerschaften steht. Es gibt zum Beispiel weltweit jedes Jahr ungefähr 120 Millionen ungewollte Schwangerschaften und 6 von 10 enden dann in einem Schwangerschaftsabbruch, je nachdem in welchem Land und unter welchen Umständen man lebt, einem sicheren Abbruch oder einem unsicheren Abbruch ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen, unsichere Abbrüche bei Frauen. Das darf man bei dem Thema nie vergessen. In Österreich, wie ihr schon richtig gesagt habt, 30.000 bis 40.000 nimmt man ungefähr an. Das ist eine relativ stabile Zahl, auch über die letzten Jahrzehnte. Und oft hat man ja, oder wird das Bild produziert, dass die Frauen, die abtreiben, die jungen Mädchen sind, die zdeppert waren zum Verhüten.
Ja.
Ist in Wahrheit überhaupt nicht so. Also ein Drittel der Frauen, die einen Abbruch vornehmen lassen, sind kinderlos. 2 Drittel haben schon 1, 2 oder 3 Kinder, sind oft verheiratet oder in stabilen Beziehungen. Und es ist dann einfach so, keine Verhütung ist zu 100% sicher, wie wir alle wissen. Mhm. Nach dem 2. Kind passiert dann ein Hoppala und es ist so, dass man sich's nicht mehr leisten kann, die Wohnung zu klein ist. Vielleicht mal gerade erst wieder ins Berufsleben zurückgekommen ist und dann einfach die Entscheidung fällt, diese Schwangerschaft will man jetzt nicht fortführen. Das sind die Frauen, die am häufigsten zu einem Abbruch kommen. Auch die Altersverteilung ist in Wirklichkeit eigentlich ganz breit verteilt. Also die unter 20-Jährigen sind genauso wie die über 45-Jährigen der geringste Anteil und auf die anderen Alterskohorten verteilt sich's ganz normal.
Also dieses Vorurteil, nur die jungen Mädels, das ist ja wirklich was man sehr, sehr oft hört. Mhm. Und mir hat das eben auch bei unserer Umfrage, die wir da durchgeführt haben, also auch anonym natürlich, aber schon auch sehr gewundert, weil ich war so den Eindruck gehabt, so von den Geschichten und Nachrichten, die wir bekommen haben, es sind wirklich Frauen mit komplett unterschiedlichen Biografien. Also auch die gesagt haben, ich habe schon Kinder und ich wollte einfach kein drittes, viertes mehr. Und auch ganz oft eben auch das Thema, wenn eine Verhütungsmethode versagt. Also das ist ganz wichtig, dass wir das einmal am Anfang gesagt haben. Und wenn wir ein bisschen in Österreich bleiben, also ein Großteil unserer ZuhörerInnen ist ja aus Österreich, deswegen fokussieren wir jetzt auch ein bisschen auf unser Heimatland. Aber es ist ja in Österreich so, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht per se straffrei ist, auch wenn man es vielleicht oft annehmen würde, weil er eben, es gibt eine Fristenregelung, soweit ich weiß, glaube ich, Fristenlösung, glaube ich, heißt es. Aber es ist generell, der Schwangerschaftsabbruch ist unter Paragraph 96 geregelt. Und was bedeutet das und was bedeutet diese Fristenlösung?
Das bedeutet im Endeffekt, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Österreich immer noch illegal ist. Der Schwangerschaftsabbruch ist eine medizinische Leistung, die abstruserweise im Strafgesetzbuch geregelt ist. Und dieses Gesetz geht zurück auf die Zeit von Maria Theresia. Also unsere Gesetzgebung über das Selbstbestimmungsrecht des weiblichen Körpers stammt aus dem 18. Jahrhundert. Und ungefähr so ist auch das Rechtsverständnis in dem Bereich auszulegen, würde ich sagen. Es ist dann nach wirklich jahrzehntelangem Protest, also es gibt schon Anfang des 20. Jahrhunderts Dokumente darüber, dass Frauenorganisationen versucht haben, das aus dem Strafgesetzbuch rauszubekommen, in den 70er Jahren gelungen, diesen Paragraph 96, in dem sozusagen der Schwangerschaftsabbruch verboten ist, nämlich sowohl der Frau verboten ist, einen vornehmen zu lassen, als auch Ärztinnen und Ärzten verboten ist, den durchzuführen. Diesen Paragraph 97 einzuführen. Das ist damals eben gelungen. Wir feiern heuer gerade 50 Jahre Fristenlösung, weil der Beschluss dazu eben im Jahr 1974 gefasst worden ist. Da ist dieser Paragraph 97 eingeführt worden und der besagt, dass ein Schwangerschaftsabbruch, der von einem Arzt oder einer Ärztin vorgenommen wird, innerhalb der ersten 3 Monate der Schwangerschaft, Achtung, manche glauben immer, es steht 12 Wochen im Gesetz, nein, es sind die ersten 3 Monate, das ist wichtig, straffrei ist. Also er ist immer noch verboten, aber man wird sozusagen nicht bestraft. Mhm. Das hat ganz grobe Folgewirkungen, nämlich auch diejenige, dass da drinnen auch steht, dass jemand nicht dafür diskriminiert werden darf, dass er oder sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt oder sich weigert, an welchen mitzuwirken. Wenn man zum Beispiel ein öffentlicher Dienstgeber ist und als Spitalsträger gerne möchte, dass Frauen einen Schwangerschaftsabbruch in der Klinik vornehmen lassen können, darf ich als Dienstgeber oder Dienstgeberin beim Vorstellungsgespräch einen Arzt oder Ärztin nicht danach fragen, ob er oder sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, weil das wäre ein Diskriminierungsgrund. Mhm. Außerdem ist es zum Beispiel nicht in der Ausbildung drinnen. Ich werde jetzt Ende des Jahres fertig mit meiner Ausbildung als Gynäkologin und Geburtshelferin. Alles, was ich weiß zum Thema Schwangerschaftsabbruch, ist eigens gelernt und sozusagen mein Privatvergnügen gewesen. Kommt nicht vor im Ausbildungskatalog.
Echt? Ja. Wow.
Ich bin generell immer wieder erstaunt, wie viele Gesetze vor der Französischen Revolution entstanden sind und geblieben sind, als ob sich die Zeit seitdem nicht weitergedreht
hat. Für viele hat sich die, glaube ich, auch nicht verändert, die Zeit.
Willkommen im 21. Jahrhundert.
Ja.
Aber eine Frage, wie viele Kliniken gibt es denn in Österreich etwa, die diese Abbrüche vornehmen?
Viel zu wenige. Also es ist ja immer eine Privatleistung, es ist keine Kassenleistung, es gibt keinen Versorgungsauftrag, insofern ist es sozusagen Privatvergnügen, ob man das anbietet oder nicht. Wir haben ein Bundesland, wo es überhaupt keine Stelle gibt, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, das ist das Burgenland, dort gibt es einfach gar keine Versorgung für die Frauen. Sagt auch der Landeshauptmann immer ganz klar, die Frauen können ja eh nach Wien oder nach Graz fahren, wenn sie das machen wollen.
Weil die Zugverbindungen ins Burgenland ja auch so super sind.
Ja, öffentliche Anbindung ins Burgenland ist tipptopp. Mhm. Aber auch in den anderen Bundesländern abseits von Wien schaut es eher mager aus. Wir können uns wahrscheinlich alle noch an die Diskussionen rund um Vorarlberg erinnern, wo es einen einzigen Arzt gab, der in Pension gegangen ist und dann die ganze Diskussion rund um die Nachfolgeregelung begonnen hat.
Ja, dass ich kurz unterbreche. Ja. Diese Folge hat ein Podcast, ein österreichischer Podcast, der auch mit dem Spiegel kooperiert, nämlich Inside Austria, sehr gut recherchiert und den werde ich in den Shownotes verlinken. Hört euch unbedingt diese Folge an, weil die ist extrem aufschlussreich.
Ja, und selbst in Wien ist es so, dass man eigentlich hauptsächlich in Privatinstitute oder Ambulatorien gehen muss, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch machen möchte. Allerdings auch hier in Wien gibt es öffentliche Kliniken, die das zu einem günstigeren Tarif anbieten. Ich arbeite in so einer, wo man dann nicht 1.000 Euro hinblättern muss, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen zu können, sondern unter Anführungsstrichen nur 380 Euro. Aber es hängt einfach auch im Jahr 2024 noch voll davon ab, in welcher Postleitzahl man wohnt und wie viel Geld man in der Tasche hat, ob es einfach oder nicht einfach ist, über seinen Körper zu bestimmen.
Das heißt, also Kliniken oder Institute, die das anbieten, das hängt eigentlich, also es gibt jetzt keine Versorgungssicherheit, sagst du. Das heißt, es ist nirgendwo geregelt, wir müssen so und so viele Kliniken für die Frauen in Österreich bereitstellen, damit diese Sicherheit gewährleistet ist, dass die sicheren Abbrüche vorgenommen werden können. Das heißt, eigentlich ist es eher so eine ideologische Überzeugung der Institute und Kliniken zu sagen, wir bieten das sicher an. Oder?
Richtig, genau.
Okay.
Also wir könnten morgen in einem Österreich aufwachen, wo es keine einzige Stelle gibt, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt.
Das ist dramatisch. Ja, also einfach, wenn der Druck zu groß wird, auch für die Institute, kann ich mir vorstellen, also die Möglichkeit gäbe es.
Deswegen wäre es aus meiner Sicht so wahnsinnig wichtig, dass es erstens rauskommt aus dem Strafgesetzbuch und reinkommt ins Gesundheitsrecht und damit in eine Versorgungsplanung, weil es ist nicht einzusehen, dass also es ist schon mal nicht einzusehen, dass Verhütung überhaupt was kostet, aber auch der medizinische Eingriff des Schwangerschaftsabbruches sollte wie in vielen anderen Ländern auch eine normale Versorgungsleistung des Gesundheitssystems und zwar des öffentlichen Gesundheitssystems sein mit einer Versorgungsverpflichtung gegenüber Frauen.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Also ich nehme heraus, es ist relativ kompliziert in Österreich, einen Termin für einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Oder wie siehst du es? Sagst du einfach schwierig? Weil wenn ich höre, im Burgenland gibt es keine einzige Versorgungsstätte, klingt das für mich noch complicated.
Plus die 3 Monate, die man auch, also man wird ja meistens nicht in der ersten Woche, wo man schwanger ist, sich dem bewusst, dass man schwanger ist. Und dann hat man eigentlich einen Stress, oder?
Ja, in der ersten Woche ist man noch gar nicht schwanger, weil die
das kommt dazu,
ja. Das Berechnen von Schwangerschaftsalter ist eine sehr komische Sache.
Eine Mathematik.
Ja, muss man auch erst einmal verstehen. Aber ja, also es hängt sehr davon ab, wo man wohnt und wie viel Kohle man zur Verfügung hat. Wenn man jetzt sozusagen eine gut verdienende Akademikerin ist, die in Wien wohnhaft ist, dann ist es nicht schwierig, zu einem Termin zu kommen. Wenn man im Tiroler Unterland wohnt und vielleicht gerade nicht so viel verdient, ist es eine sehr, sehr große Herausforderung, auch weil es natürlich, wie ihr richtig sagt, stressig ist, in dieser Frist zu bleiben, weil auch manche Kollegen und Kolleginnen 3 Monate mit 12 Wochen verwechseln und dann in der Schwangerschaftswoche 12 plus 0, also 12 abgeschlossene Wochen und 0 Tage, so rechnen wir das immer, sagen, nada, jetzt ist Schluss.
Ich möchte jetzt kurz auf unsere Umfrage eingehen, die ich da gemacht habe, weil ich finde nämlich diese Zahlen auch sehr spannend. Also wir haben eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Account, wie ich schon gesagt habe, und es haben ungefähr 1700 Leute mitgemacht, was ja eigentlich schon sehr viel ist für dieses Thema, weil ich mir eher gedacht, da sind die Leute verhaltener zu antworten. Und ich habe gefragt, wie viele von euch hatten schon einen Abbruch, und es haben 1600 ungefähr gesagt nein, aber immerhin 111 ja, also das sind knapp 7% in dieser Umfrage. Und was mich auch gewundert hat, ist, ich habe gefragt, seid ihr quasi, also wie kompliziert war es, diesen Termin auch zu vereinbaren? Und es haben 83% gesagt, es war relativ unkompliziert, und für 17% war es sehr kompliziert. Und ich habe dann auch Nachrichten bekommen, wo eben genau das, was du sagst, gestanden ist. Also wenn du in der Stadt wohnst, es war total unkompliziert, ich bin da hingefahren, Termin, alles war super, und die echt Kilometer auf sich nehmen mussten, haben gesagt, das war eine irre Strapaze. Was natürlich in der Situation, wo man eh schon mit den Nerven am Ende ist, nur viel heikler ist. Ja, also das finde ich schon ein Riesenthema.
Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ich komme ursprünglich aus Salzburg, und wie ich groß geworden bin, in die Schule gegangen bin, hat es in Salzburg keine einzige Stelle gegeben, wo man Schwangerschaftsabbruch durchführen hat lassen. Das sind alle mit dem Zug nach Wien gefahren, die das braucht haben. Und es ist damals dann politisch gewollt gewesen, den Schwangerschaftsabbruch in die Salzburger Landeskliniken zu bringen. Und da hat es dann damals so Orgendruck auf die Ärzte geben von der Klinik, dass die alle gesagt haben, sie machen es nicht. Ja. Und das ist sozusagen ja vom Gesetz, haben wir vorher schon besprochen, gedeckt. Man darf sozusagen sagen, ich möchte das nicht. Und deswegen müssen Wiener Ärztinnen und Ärzte am Ende der Woche nach Salzburg fahren, um dort im Salzburger Landesklinikum die Abbrüche durchzuführen.
Oh, also Mann.
So dramatisch ist die Situation immer noch in Österreich.
Ja, es putzen sich viele total ab, kommt man vor. Und auch viele Bundesländer, gerade bei uns ist es schon, also ich finde es auch immer interessant, gerade bei den wichtigen Themen wird oft gesagt, es ist Sache der Länder. Und ich habe so den Eindruck, gerade alles, was unangenehm ist, wird halt immer total ausgelagert. Und je nachdem, welche Regierung heute in dem jeweiligen Land gerade an der Macht ist, wird halt in die eine oder andere Richtung, geschaut, dass man
und
da seine.
Wenn es um Frauen geht, dann ist sowieso einmal allerletzte Priorität.
Das ist leider wahr. Was ist denn sonst so dein Eindruck? Also, welche politischen Entwicklungen, rechtlichen Entwicklungen, was hat sich in Österreich jetzt da so getan bei dem Thema? Vielleicht auch positiv wie negativ? Was haben wir für, also überhaupt in der gesellschaftlichen Meinung, was haben wir da für Entwicklung? Wie siehst du das, die Lage aktuell?
Also ich glaube, das Thema ist in den letzten Jahren wieder stärker Thema geworden, auch deshalb, weil einfach weltweit sich der Druck erhöht hat. Man braucht nur in umliegende EU-Länder schauen. Also Polen war ein erschreckendes Beispiel dafür, wie schnell es eigentlich gehen kann, dass einmal sicher geglaubte Selbstbestimmungsrechte mit einem Wimpernschlag wieder weg sind. Und wir reden in Polen von toten Frauen aufgrund des Verbots der Abtreibung.
Ja.
Und das waren nicht einmal Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch aufgrund von irgendeiner Fristenregelung haben wollten, sondern das waren Frauen, denen die Medikation oder die Einleitung verwehrt wurde, wo es gar keinen Herzschlag mehr gegeben hat. Also die haben eigentlich gar keinen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen, sondern da ist es um
einen Abortion
gegangen. Und die sind im Endeffekt an Sepsis gestorben. In Polen, nicht vor 100 Jahren, sondern die letzten Jahre. Und das ist schon, also da kriege ich ehrlicherweise Panik/Gänsehaut, sehr viel Wut. Das hat die letzten Jahre auch dazu geführt, dass die Seite, die sagt, es muss sich was zum Positiven ändern für Frauen, wieder stärker zusammengerückt ist und lauter geworden ist. Wir haben vor ungefähr 1,5 Jahren die Initiative Aus Prinzip gegründet, wo wir sehr lautstark versuchen zu fordern, dass es endlich Verbesserungen braucht, dass es eben raus aus dem Strafgesetzbuch kommen muss, dass Verhütung kostenlos sein muss, dass der Schwangerschaftsabbruch eine Gesundheitsdienstleistung werden muss. Und was man auch merkt, ist, dass die Abtreibungsgegnerseite, die sehr stark apolitisch vernetzt ist mit der Rechten, sehr finanzstark geworden ist in den letzten 5 bis 10 Jahren und da einfach sehr viel Mittel investiert werden, um ins Policymaking der Regierungen in Europa, den USA zu kommen, um da sozusagen ja rückschrittliche Gesetze wieder beschließen zu können. Also auch da, Vorarlberg war ein super Beispiel, wo Citizen Go, das ist eine dieser europaweit agierenden Verbünde, Plastikembryonen an alle Abgeordneten geschickt hat mit der Drohung, sie dürfen dem nicht zustimmen und so. Also wenn man sie mit dem Thema voranwagt, stoßt man sehr schnell auf sehr grindigen Gegenwind, das merke ich die letzten Monate auch sehr stark.
Und ich finde das einen wichtigen Punkt, was du auch sagst eben, also man glaubt ja immer so diese Abbrüche, es betrifft nur Frauen, die sagen, ach, ich bin zu egoistisch für ein Kind, ich habe keinen Bock, mein Leben zu ändern. Sondern es ist ja auch ganz oft so, dass eben eine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Eben, also uns haben auch Mädels geschrieben zum Beispiel, die bei denen festgestellt worden ist, dass es siamesische Zwillinge mit einem Herz geworden wären und das natürlich nicht lebensfähig gewesen wäre. Also die Kinder in dem Fall, und dass es notwendig war oder eben auch, dass eben ein Embryo-Fötus nicht abgegangen ist und sie dann eben Medikament nehmen haben müssen, und auch das fällt ja alles unter den Schwangerschaftsabbruch. Und ich denke mal, wie viele Toten würden wir beklagen müssen, wenn wir das in dem Land nicht sicher anbieten könnten. Und ich glaube, der Blick nach Amerika, der zeigt schon, wie erschreckend, dass es laufen kann. Also,
ja, oder in den Rest der Welt. Genau. Also es ist, wie gesagt, der unsichere Schwangerschaftsabbruch ist einer der Hauptgründe für Müttersterblichkeit auf der Welt. Und es ist halt schon so, dass wenn sich die politische Lage von progressiv zu rückwärts gewandt ändert, Frauenrechte immer einer der ersten Punkte sind, die in Angriff genommen werden, zurückzubauen. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Frauen in unserem Land und auch in anderen Ländern verstehen, dass demokratische Rechte wahrzunehmen ganz, ganz starken Einfluss darauf haben kann, wie die Lebensrealität für uns in den nächsten Jahren ausschaut. Und nur wer wählen geht, kann verhindern, dass wir plötzlich in einem Polen munter werden.
Ja, ich glaube, vielen angeht. Ist wirklich diese Dimension nicht bewusst.
Das glaube ich auch. Ja. Und es wird ein ganz bewusstes Bild gezeichnet der verantwortungslosen Frau, die Karriere geil und egoistisch ist und der es jetzt gerade nicht reinpasst, dass sie schwanger ist. Und das ist halt einfach nicht die Realität.
Na, das finde ich echt einen wichtigen Punkt, ja.
Du hast nämlich jetzt auch schon Polen erwähnt, also ein anderes europäisches Land. Gibt es da Unterschiede? Na klar, bei den Gesetzlagen, aber gibt es auch ein Land, wo du sagst, die sind schon weit vorne, die sind fortgeschritten, da sollte sich Österreich hinbewegen? Und ja, magst du vielleicht sagen, welches Land das ist?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, Frankreich ist auf alle Fälle ein Land, das man sich da als positives Beispiel herannehmen kann. Die haben ja vor weniger Zeit das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sogar in den Verfassungsrang gehoben, damit das sozusagen nicht so einfach wieder rückbaubar ist. Finde aber auch die sonstigen Regelungen, die dort gelten, eigentlich ganz gut. Es ist dort eine Versicherungsleistung, man muss sozusagen nicht aus eigener Tasche dafür zahlen. Und es gibt dann eine Versorgungssicherheit für Frauen, weil wenn ich sozusagen überlege, wie würde ich mir mein ideales System basteln, will ich Frauen jetzt nicht unbedingt zumuten, dass der Abtreibungsgegner Gynäkologe dann dazu gezwungen ist, den Schwangerschaftsabbruch bei der Frau vorzunehmen, das, glaube ich, dann eine ziemlich schreckliche Erfahrung sein würde. Frankreich hat das so geregelt, dass wenn ein Arzt oder eine Ärztin selber nicht den Abbruch vornehmen möchte, er oder sie dafür verantwortlich ist, einen Termin woanders der Patientin zu besorgen, wo sie diese Leistung erhält. Also nicht eine Listen mitgeben, wo sie sich dann selber durchtelefonieren muss, sondern tatsächlich einen Termin woanders besorgen. Und das finde ich eine sehr charmante Lösung. Es gibt aber auch andere europäische Länder, die, finde ich, gute Regelungen haben. In den Niederlanden ist es so, dass es eine Versicherungsleistung ist und dass es sozusagen deutlich bessere Versorgungslagen gibt wie wie es in Österreich der Fall ist.
Mhm. Kann man sich Inspiration holen vielleicht. Mhm. Wie schaut denn jetzt so die Realität von einer Frau aus, die sie entschließt, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen? Was hat sie da so für Next Steps zu planen, wenn wir so ein bisschen in die praktische Richtung gehen? Und vielleicht gibt es da Kliniken, Qualitätsmerkmale, wo du sagst, auf das würdest du jetzt schauen? Was sind da so Punkte, die man da beachten muss in der Situation?
Also ich glaube, das erste To-Do ist einmal, sie abhängig von der eigenen Postleitzahl zu erkundigen, wo es Stellen gibt, die das überhaupt durchführen. Man kann natürlich im ersten Moment einmal die eigene Frauenärztin oder den eigenen Frauenarzt fragen. Es ist seit ein paar Jahren möglich, dass der medikamentöse Abbruch in den Gyn-Ordinationen angeboten wird. Und viele machen das zwar nicht so, dass sie es auf die eigene Website schreiben, aber für die Stammpatientinnen dann doch anbieten. Also das wäre wahrscheinlich mein Ratschlag, als allererstes einmal die eigene Gynäkologin oder den eigenen Gynäkologen, so man denn einen hat, zu fragen. Mhm. Ansonsten gibt es mehrere Seiten, die verlässlich alle Stellen, wo bekannt ist, dass sie Abbrüche durchführen, aufzählen. Zum Beispiel die Seite von Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, wo man nach Bundesland sortiert, die Stellen findet, die Abbrüche machen, und alle Stellen, die dort aufgeführt sind, kann man sich ja darauf verlassen, dass das nach medizinischen Standards passiert, die passen. Ansonsten ist es natürlich eine Zeitstressfrage, also man muss selber einfach ein bisschen rechnen, wenn man jetzt noch keine Ultraschalluntersuchung gehabt hat, wo festgestellt worden ist, wie groß das die Schwangerschaft schon ist.
Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Also ist das, man hat ja nicht sofort, sobald man den Schwangerschaftstest macht, landet man ja nicht in der Regel gleich beim Gynäkologen auf dem Stuhl und macht den Ultraschall. Mhm. Meistens ist ja das auch wieder ein bisschen Zeit.
Nix.
Das heißt, man kann auch nur mit einem positiven Schwangerschaftstest sich schon einen Termin.
Ja.
Ist ja ratsam wahrscheinlich eher, bevor man da diesen Ultraschalltermin abwartet, weil dann vergeht ja wieder viel Zeit.
Also
auch,
wenn man sich sicher ist, dass man den Abbruch machen will, kann man ab dem Zeitpunkt, wo man einen positiven Schwangerschaftstest hat, schon den Abbruch durchführen lassen. Es ist sogar eigentlich sehr, sehr vorteilhaft, weil wenn das nur ganz früh in der Schwangerschaft ist, kann man wirklich ganz problemlos den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, hat dann ein bisschen eine verstärkte Regelblutung und die Sache ist erledigt. Mhm. Man muss dann, wenn man vorher die Schwangerschaft noch nicht gesehen hat, kann man ja nicht zu 1000% sicher sein, dass das überhaupt eine Schwangerschaft ist, die sich richtig eingenistet hat. Mhm. Es gibt ein Restrisiko, dass das Eileiterschwangerschaft war. Mhm. Deshalb muss man in dem Fall, wenn man es vorher nicht gesehen hat, ungefähr 2 Wochen nach der Blutung einen Schwangerschaftstest machen, um sicher zu gehen, dass das auch tatsächlich negativ ist und dass sozusagen alles erledigt ist. Diesen medikamentösen Abbruch kann man nur bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche bzw. Größe der Schwangerschaft machen. Das ist Anfang der 10. Woche, also in medizinisch korrekt ausgedrückt Schwangerschaftswoche 9 plus 0, gerechnet ab dem ersten Tag der letzten Regel. Wenn man selber nur ohne Gyn-Termin ein bisschen abschätzen will, wie viel Zeit habe ich eigentlich, um mir eine Stelle zu checken, die den Abbruch durchführt, gibt es im Internet ganz viele Apps, wo man den ersten Tag der letzten Regelblutung eingeben kann und dann sozusagen ein Ergebnis rausgeworfen wird, in welcher Schwangerschaftswoche ist man. Ab der Schwangerschaftswoche 12 plus 0 wird es kritisch, weil dann gibt es viele Stellen, die sagen, sie machen das nicht mehr.
Mhm. Ich hake da jetzt mal gleich ein. Du hast nämlich jetzt schon den medikamentösen Eingriff sozusagen erwähnt. Welche anderen medizinischen Verfahren gibt es da und wo unterscheiden sie sich?
Mhm. Also es gibt in Wirklichkeit 2 Varianten, die man machen kann. Das eine ist, wie gesagt, der medikamentöse Abbruch, und das andere ist ein sogenannter chirurgischer Abbruch. Es haben beide Varianten Vor- und Nachteile, und bei beiden Varianten muss man bestimmte Dinge beachten. Ich fange vielleicht mit dem medikamentösen an. Der medikamentöse ist, wie gesagt, nur bis zur Schwangerschaftswoche 9 plus 0 möglich, nicht weil die Medikamente danach überhaupt nicht mehr wirken. Wir setzen die Medikamente auch in späteren Schwangerschaftswochen ein, aber das ist ein Verfahren, das ambulant durchgeführt wird. Also da wird man nicht stationär ins Spital aufgenommen, sondern man schluckt die erste Tablette, die heißt Mifepristone bei uns, vor dem Gynäkologen oder der Gynäkologin, die das verschreibt. Das ist der Moment, wo die Schwangerschaft unterbrochen wird. Also mit der Einnahme von diesem Medikament ist die Entscheidung gefallen. Das zweite Medikament, das nennt sich Ziprostol, kriegt man mit nach Hause und nimmt ungefähr 36 Stunden. Danach entweder schluckt man das oder man führt es vaginal ein. Und das ist das Medikament, das dann dazu führt, dass die Abbruchblutung losgeht. In manchen Fällen kriegen Frauen auch schon eine Abbruchsblutung nur nach der Einnahme von Mifepristone, das ist aber tendenziell eher selten. Und dann passiert im Endeffekt das, was bei jeder Ausstoßung passiert. Man kriegt da starke Unterbauchkrämpfe, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man immer ordentlich Schmerzmittel schon mit Beginn dieser Ziprostol-Einnahme dazu nimmt und auch Medikamente gegen Übelkeit, weil man ansonsten einfach an Nebenwirkungen leidet, die man nicht aushalten muss. Hat eine verstärkte Regelblutung und im Normalfall ist das dann binnen weniger Stunden erledigt. Genau. Das chirurgische Vorgehen ist im Endeffekt ein Kurzeingriff, eine sogenannte Gebärmutterausschabung. Das ist der Eingriff, der in der Gynäkologie am allerhäufigsten durchgeführt wird, aus ganz unterschiedlichen Gründen, wo man meistens in einer kurzen Narkose zuerst den Gebärmutterhals aufdehnt und dann mit einem Sauger in die Gebärmutter hineingeht und alle Schwangerschaftsprodukte heraussaugt, ist in 10 Minuten erledigt. Das kann man auch über die 9. Schwangerschaftswoche hinaus natürlich machen. Genau, hat halt sozusagen den Nachteil, dass es eine Infrastruktur braucht, wo man einen operativen Eingriff durchführen kann, hat den Nachteil, dass man das Narkoserisiko hat den Vorteil, dass man nach den 10 Minuten Operationszeit das erledigt hat und sozusagen vorbei ist.
Das heißt, ganz schmerzfrei sind beide Eingriffe eher nicht wahrscheinlich?
Nein, ganz schmerzhaft sind beide Eingriffe nicht. Allerdings muss man sagen, dass bei der Ausschabung, also beim chirurgischen Vorgehen, man eigentlich davor und danach keine Schmerzen hat, weil man narkotisiert wird. Manche machen das mit Lokalanästhesie, das würde ich ehrlicherweise nicht empfehlen. Beim medikamentösen Abbruch ist es, wenn man ordentlich Schmerzmittel dazu verschreibt, auch kein Thema. Da ist es einfach, da müssen sich die Frauen, die manchmal sehr zurückhaltend sind in der Einnahme von Schmerzmitteln, drüber trauen, das auch tatsächlich so zu nehmen, wie man es aufschreibt. Und die Gynäkologen und Gynäkologinnen müssen sich daran gewöhnen, von vornherein eine ordentliche Dosis zu verschreiben. Dann es ist totale Geschmackssache, wie man es haben will.
Aber es ist auszuhalten dann, wenn man sie dran hält.
Und eigentlich sagt man in der Gynäkologie, dass der medikamentöse Abbruch der für den Körper sanftere ist, weil es halt sozusagen dann ein natürlicher Ausstoßungsprozess ist und kein Eingriff, wo man in die Gebärmutter hineinwerkelt.
Und welche gesundheitlichen Risiken und Komplikationen können auftreten nach beiden Eingriffen? Was gibt es für
Also wenn das lege artis durchgeführt wird, eigentlich keine. Es ein Mythos, der sich ganz hartnäckig hält, ist, dass man unfruchtbar wird, wenn man Abtreibungen gemacht hat.
Das war meine nächste Frage. Wie hoch ist die Chance, dass man nicht mehr schwanger wird?
Ja, die Frage ist ja sehr oft gekommen in unserer Community.
Also gegen null gehend. Ich kann versuchen, ein bisschen aufzuklären, woher diese Geschichte kommt. Die jetzt ganz selbstkritisch meinem Fach gegenüber sprechend, ist die Gynäkologie als ein chirurgisches Fach, ein Fach, das über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte von Männern geprägt war und eine sehr misogyne Geschichte hat, merkt man ja über viele Geschichten in der Geburtshilfe, dass Frauen da über viele, viele Jahrzehnte überhaupt keine Rolle gespielt haben, die Patientin keine Rolle gespielt hat. Und beim Schwangerschaftsabbruch kommt auch ein bisschen dazu, dass eben die verantwortungslose Frau, die jetzt schwanger geworden ist und das Kind nicht austragen möchte, weil sie vielleicht herumgehurt hat, nicht verheiratet ist oder verantwortungslos war, die muss man ein bisschen bestrafen. Und diese Ausschabungen, die dann gemacht worden sind, die oft illegal unter schlechten Bedingungen gemacht worden sind, wenn das unsicher war am Küchentisch, ist es natürlich oft zu Infektionen gekommen, ja, weil das vielleicht doch nicht so steril war. Ist es oft zu Verletzungen der Gebärmutter gekommen, weil es da keine Narkose gegeben hat. Oder es ist sehr hart und scharf ausgekratzt worden, weil das, was man heutzutage macht mit diesen Saugern, ist in Wirklichkeit sehr gebärmutterschonend, weil man will ja eigentlich nur das sogenannte Endometrium, also die Schleimhaut, die sie aufbaut während der ersten Zyklushälfte und das Schwangerschaftsprodukt raussaugen.
Und das wäre ja der, also das wäre ja eh was bei der Regelblutung
ganz normal abblutet. Würde. Mhm. Genau. Und den Rest will man nicht verletzen. Mhm. Aber es ist in den vergangenen Jahrzehnten schon öfters so gewesen, dass das zu scharf ausgekratzt worden ist und das dann zu Verletzungen in der Muskelschicht von der Gebärmutter gekommen ist. Mhm. Und das führt dann zu Narben. Und im Narbengewebe setzt sie halt zukünftig keine Schwangerschaft rein oder kann dann dort gut wachsen. Das nennt man das sogenannte Aschermann-Syndrom. Das ist das, was zu Unfruchtbarkeit führen kann. Also ein heutzutage unter sicheren Bedingungen nach medizinischen Standards durchgeführter Schwangerschaftsabbruch hat wie jede medizinische Leistung ein minimales Restrisiko, aber da reden wir von 0,0 irgendwas Prozent in unserem Breitengraden. Mhm.
Finde ich sehr gut. Wir haben einige Nachrichten auch bekommen bei der Umfrage, weil ich wissen wollte, in welchen Ländern die Eingriffe, also die Frauen die Eingriffe durchgeführt haben. Und natürlich ist, weil unsere Community ja Deutsch spricht und aus Österreich stammen, ist Österreich und Deutschland am häufigsten genannt worden. Es sind aber auch einige im Nicht-EU, also im EU-Ausland quasi gemacht worden. Und wir haben einige Nachrichten bekommen, dass das nicht sehr mit noch medizinischen Standards passiert ist. Also ich glaube eben, das verdeutlicht auch wieder, wie wichtig es ist, diese sichere Versorgung zu gewährleisten. Also es haben uns ja wirklich einige junge Mädels geschrieben, sie haben das Gefühl gehabt, das war die Hinterhof-Klinik quasi.
Ja.
Also es ist auch schon so, dass man glaubt ja immer, diese Geschichten kommen so von früheren Jahrhunderten, aber es ist halt leider in ganz vielen Teilen der Welt immer nur die medizinische Realität für Frauen.
Ja, und man muss nur, also die noch lebende Großmütter haben, red's einmal mit denen, wie das war vor 1975.
Also ich wollte gerade sagen, weil ich kenne noch, also ich meine, ich war damals noch ein Kind, wie die darüber geredet haben, aber die haben immer gesagt, nein, das war früher die Engelmacherin. Genau. Mhm. Und ich habe immer gedacht, wer war die Engelmacherin?
Ja, ein paar, die sie drauf spezialisiert haben in ihren Möglichkeiten wahrscheinlich.
Genau, weil das war in Oberösterreich und das war die Engelmacherin und zu der ist man gegangen und ich war komplett schockiert als Kind.
Und ich finde das auch so wahnsinnig eigentlich, weil das war der Mangel von Möglichkeiten, wo sie die Frauen dann irgendwie selber in Verbänden irgendwie organisiert haben und jetzt wird das wieder so herangezogen, als das ist immer nur die Realität, wenn man denkt, also da wird so viel vermischt von früher, von heute. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn Frauen in so einer Situation sind und wenn uns die Lausches eben jetzt auch zuhören und gerade in so einer Situation sind, auch ganz wichtig zu sagen, dass es eben in der Regel eigentlich in unseren Breitengraden hoffentlich nimmer so ist und dass sich da viel geändert hat, auch zum Positiven.
Es ist völlig okay, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Es soll niemand dazu gezwungen werden, eine Schwangerschaft durchmachen zu müssen, die sie nicht will. Also das finde ich immer ganz, ganz witzig. Wir reden immer über den Abbruch von der Schwangerschaft, aber wenn das sozusagen untersagt wird, was dann die Konsequenz ist, nämlich sowohl für die Frau als auch fürs Kind und was für Risiken damit einhergehen, wenn man plötzlich einen Schwangerschaftszwang einführt, darüber redet dann niemand.
Ja,
dass die psychische Gesundheit von Frauen, also schauen wir uns einmal an, peripatale Psychiatrie völlig unterschätzt, Babyblues bis hin zu Psychosen rund um die Geburt bei ungewollten Schwangerschaften viel, viel höher. Mhm. Das Risiko in Armut zu leben viel, viel höher. Das Risiko arbeitslos zu werden viel, viel höher. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kinder, die dann ungewollt zur Welt kommen. Ja. Also dieses, sie sollen die Kinder zur Welt bringen und dann werden sie zur Adoption freigegeben.
Und vor allem, weil man in Österreich nicht so leicht adoptieren kann.
Ja, es ist eine lächerliche Vorstellung. Ja. Also zum Glück gibt es mittlerweile sowas wie Babyklappen und so weiter, dass Frauen, die diesen Weg gehen wollen, auch die anonyme Geburt ist ganz wichtig. Und natürlich sollen alle Frauen wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber ich finde eine ganz wichtige Botschaft, ihr müsst euch nicht rechtfertigen, warum ihr diesen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollt. Ich finde das immer ganz erstaunlich, wenn Frauen zu mir kommen, den Abbruch vornehmen lassen wollen. frage ich gar nicht danach, weil es kommt so von denen, dass sie sich jetzt gleich rechtfertigen müssen, warum das gerade nicht geht, so als wäre das irgendwie relevant. Es ist ein Recht auf Selbstbestimmung.
Punkt. Ja, voll. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie gehen die Frauen da üblicherweise damit um? Was sind da so die Eindrücke? Also wir haben nämlich auch in der Umfrage auch gefragt, also ob einige, also ich war echt froh, dass die Lauschis so mitteilungsbedürftig waren, weil ich habe mir echt gedacht, wir kriegen noch nicht so viel Rückmeldung, aber sie waren wahnsinnig, wahnsinnig ehrlich. Und es haben einige gesagt, weil ich gefragt habe, bereut sie den Eingriff oder wie steht ihr jetzt im Nachhinein nur zu eurer Entscheidung? Es haben 64% gesagt, nein, sie bereuen es nicht. 4% haben gesagt, sie bereuen es. 12% sagen, sie sind sich immer noch nicht ganz sicher. Also das wäre zum Beispiel ein Gefühl, ich glaube, zu dem würde ich immer tendieren. Es ist halt so, du weißt nie, was wäre natürlich, aber in der Sekunde hat es wahrscheinlich irgendwie gepasst. Und 20% sagen, es kommt auf den mentalen Zustand drauf an. Also ich meine, der Großteil der Frauen sagt, ich stehe nach wie vor dazu. Und ein Teil sagt, es hängt mir nach. Und ich glaube, da, auch dafür muss man sich nicht schämen, dass man sich denkt, ich habe immer nur die Frage, was wäre, wenn. Wir haben eine einzige Nachricht von einem Mädel bekommen, die sagt, sie ist von ihrer Familie dazu gedrängt worden, die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Sie hätte sich heute anders entschieden. Eine einzige Nachricht bei 1700 Menschen.
Aber ich glaube auch, dass es ganz viele einfach das Problem haben, dass es da nicht im Nachgang gute Betreuungsstellen vielleicht gibt, wo man so offen, also ich wäre jetzt in meiner psychotherapeutischen Ausbildung nicht mit dem Thema je konfrontiert gewesen, dass es da irgendwie eine spezielle Stelle gibt, wo man auch in meinem Fall ein Praktikum machen könnte oder so, weil ich mich ja dann schon für die Kliniken interessiert habe. Und ich meine, eigentlich müsste es das Angebot geben für Frauen.
Zu viele Fragen auf einmal.
Ja. Ja, Entschuldigung. Aber es ist gerade so ein Gedankending gewesen, weil ich denke mir so, vielleicht die dem sagen, es kommt auf den mentalen Zustand an, vielleicht sollte man trotzdem einfach ein langfristiges Angebot danach anhängen, wo man sagt, okay, du hast die Möglichkeit, nach ein Jahr, zwei Jahre danach noch immer irgendwie einen Platz zu besuchen und da zu reden, eine Beratungsstelle, wo du einfach manchmal möchte man sich das einfach von der Seele reden, glaube ich. Mhm.
Ich glaube, es hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens ist natürlich die gesellschaftliche Stigmatisierung des Schwangerschaftsabbruches ein großer Teil dessen, dass das für Frauen auch später im Leben noch negativ behaftet ist, weil man ja gar nicht frei drüber reden kann, dass man einen Schwangerschaftsabbruch gehabt hat und weil es halt immer noch so diesen Touch des Ungehörigen hat. Man hat was gemacht, was eigentlich verboten ist.
Ja.
Und ich glaube, wenn das wegfallen wird, wäre die Zahl von 65% deutlich höher der Frauen, die sagen, ich bin okay mit der Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Und was man nicht vergessen darf, manche dieser Frauen entscheiden sie für einen Abbruch oder dann auch gegen einen Abbruch aus einer partnerschaftlichen Konfliktsituation heraus, die ja immer schwierig ist. Ja. Und wo es dann vielleicht gar nicht so vordergründig um das Thema geht, den Schwangerschaftsabbruch zu bereuen oder nicht, sondern wo es eigentlich um die Partnerschaftsprobleme geht. Und du sagst total richtig, es gibt wie in fast allen Bereichen der psychischen Versorgung in Österreich große Lücken auch im Bereich der Begleitung. Aber meine Erfahrung ist, Frauen, die zu uns kommen und einen Abbruch machen wollen, sind zu 99% immer fest entschlossen, das zu machen und haben keine Fragezeichen mehr zu dem Zeitpunkt, wo sie dann vor mir sitzen und sind in 90% der Fälle instantly völlig erleichtert, weil es einfach dann, weil es getan ist und allein schon dieses, die Entscheidung ist jetzt gefallen, oft was ist, was eine ganz große Erleichterung mit sich bringt. Also ich glaube, auch da spielen gesellschaftliche Normen einfach so groß mit, weil eben auch in der Psychotherapie kann man sich ja gar nicht sicher sein, welche Person mit welcher Einstellung sitzt mir da jetzt überhaupt gegenüber. Also
Also das ist ja generell schon bei der, also auch wenn man sich Normaltherapieplatz sucht, muss man erstmal eruieren, wie ist die Person gegenüber von mir und verurteilt.
Welches Weltbild hat die?
Ja, wie verurteilend kann sie sein, weil das kriegt man mit. Also dadurch, dass ich ja doch sehr, sehr viel Therapieerfahrung habe, und ich weiß einfach, dass die Beziehung zum Therapeuten und der Therapeutin ist das Wichtigste für eine gelungene Therapie. Eine Frage, die ich sehr spannend fand aus unserer Community war, muss man es eigentlich dem Kindsvater sagen?
Nein.
Muss man nicht?
Nein.
Keine Rechenschaft sozusagen?
Nein.
Und muss man es überhaupt jemandem sagen?
Nein.
Ja,
Oder sollte man vielleicht, wenn man irgendwie das Gefühl, also würde das irgendwie empfohlen, dass mit Vertrauenspersonen oder so? Oder?
Also prinzipiell empfehle ich immer Lebensentscheidungen mit einem engeren Umfeld, also wenn es einen beschäftigt, mit Freundinnen oder Freunden, wo man weiß, dass die ein ähnliches Weltbild haben oder eben ergebnisoffen zuhören können, ja. Ist das, glaube ich, immer was Wohltuendes, wenn man nicht allein ist in der Situation. Aber Verpflichtung gibt es weder am Dienstgeber gegenüber noch dem Partner, Nicht-Partner, Erzeuger, wie auch immer. Das ist tatsächlich einfach die Entscheidung der Frau über ihren Körper und da hat niemand mitzureden. Im Übrigen ist es so, dass wenn man Krankenstand braucht, mit der Bestätigung dann einfach zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen kann den Krankenstand bekommen sollte und der Dienstgeber dann auch in dem Fall nichts davon wissen muss.
Das ist gut zu wissen.
Das ist auch gut zu wissen, ja.
Generell zum Schluss, gibt es Kontaktadressen, Beratungsstellen, die du empfehlen kannst? Du hast schon einige genannt, aber vielleicht jetzt nochmal im Schluss. Wir packen sie natürlich auch in die Shownotes, aber nochmal gebündelt.
Also, empfehlen möchte ich auf alle Fälle die Seite von der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, www.oegf.at. Dort findet man sämtliche Infos zu Verhütung, aber eben auch Schwangerschaftsabbruch und eine Liste von den Stellen, die Schwangerschaftsabbrüche in Österreich anbieten. Es gibt einen Verein, den ich auch erwähnen möchte, der heißt Changes for Women. Da können Sie Frauen, die sich einen Schwangerschaftsabbruch nicht leisten können, hinwenden. Ist ein super Verein, der vor ein paar Jahren gegründet worden ist. Muss man sich hinwenden, bevor man den Schwangerschaftsabbruch durchführen lässt. Und die können in Notsituationen dann einspringen und finanzieren den Schwangerschaftsabbruch, so dass man auch nichts vorfinanzieren muss, was für manche Frauen, glaube ich, ganz wichtig ist. Wer sie für reproduktive Rechte einsetzen möchte, kann sie an Pro-Choice Österreich wenden oder auch der Plattform Hashtag aus Prinzip, die sie in ihrer Arbeit dafür einsetzen, dass reproduktive Rechte gestärkt werden in Österreich und wir keine Rückschritte hinnehmen möchten und genau.
Und natürlich deine eigene Seite, komm mal besuchen.
Ja, genau. Auf Insta bin ich die Dr. Hall. Kommt gerne vorbei.
Verlinkt man natürlich auch in den Shownotes.
Danke vielmals, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und uns aufgeklärt hast und auch ganz viele Lauschis da draußen.
Ja.
Und ja,
weitere Fragen könnt ihr übrigens gerne noch kommentieren. Also ihr habt ja auf Spotify auch die Möglichkeit, eine Folge zu kommentieren.
Oder gerne anonym bei uns auf dem Instagram-Kanal.
Genau, auf Instagram heißen wir couchgeflüster.vienna oder eben gleich an die liebe Miriam.
Und wir sagen bis dahin, Pussy, Baba.